Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Katja Bigalke. Hallo. Und hier wird es zunächst mal darum gehen, erstmal ein paar Begriffe zu klären. Darknet zum Beispiel oder Zero-Day-Exploits. Bevor Sie nun aber spekulieren, das würde alles sehr Science-Fiction-mäßig schon mal vorweg. Es geht um einen Schwarzmarkt für Software-Sicherheitslücken. Warum wir uns heute damit beschäftigen, ist, weil der BND auf diesem Markt gerne mitmischen will. Und wir fragen uns natürlich, ob das so in Ordnung ist. Das ist also unser Topic bei Breitband. Außerdem beschäftigen wir uns intensivst mit dem Thema Storytelling. Wir gehen auf die ethischen Fragen rund um die großartige US-Podcast-Serie Serial ein, die in spannendster Manier einen 15 Jahre alten Mordfall aufrollt. Und wir fragen nach den Grenzen des Storytellings in der journalistischen Arbeit. Natürlich haben wir auch jede Menge Netzmusiktitel in der Sendung. Und da beginnen wir mit einem amerikanischen Produzenten aus Louisville, Kentucky, Roman April. Als Dr. Dundiff vermischt er knackige Hip-Hop Beats mit warmen, souligen Sounds. Wir hören Only One. Der Song ist Teil der Download-Compilation Freshly Baked Volume 1, ganz frisch herausgegeben vom Künstlerkollektiv Cake Collective.
Topic.
Der Auslandsgeheimdienst BND möchte sich gerne modernisieren und hat dafür bei der Bundesregierung eine ganze Menge Geld beantragt. Unter dem Namen Strategische Initiative Technik, kurz SIT, will die Behörde bis 2020 rund 300 Millionen Euro Steuergelder in die digitale Aufrüstung stecken. Und ein Teil davon soll für den Einkauf sogenannter Exploits, also IT-Sicherheitslücken, verwendet werden. Das meldeten mehrere Medien in der vergangenen Woche. Was sich genau hinter dieser Nachricht verbirgt und auf welchem Markt da eigentlich wer, was, wie einkauft und verkauft, fasst Jan Rähm zusammen.
Der Bundesnachrichtendienst scheint im Digitalen nicht recht voranzukommen. Für Nachholbedarf spricht zumindest, dass vielfältige Maßnahmen geplant sind, den Dienst aufzurüsten.
Das zentrale Element ist der Aufbau eines Frühwarnsystems, das Deutschlands zum ersten Mal in die Lage versetzen wird, Angriffe auf die deutsche IT-Infrastruktur zu erkennen, bevor diese Angriffe wirksam werden und bevor diese Angriffe Schaden anrichten können.
Beschreibt Regierungssprecher Steffen Seibert Anfang dieser Woche, was im geplant 300 Millionen Euro teuren Modernisierungspaket für den BND enthalten sein wird.
Nur mit Hilfe dieser genannten technischen Innovationen kann der BND auch in Zukunft seinen gesetzlichen Auftrag effektiv erfüllen und auch international fähig zur Zusammenarbeit bleiben.
Die Diskussion ins Rollen gebracht haben Berichte eines Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sowie Berichte des Magazins Der Spiegel. Für Gesprächsstoff sorgte die Nachricht, der BND wolle künftig Exploits kaufen. Das sind Fehler in Software oder Hardware, die Hacker und Sicherheitsforscher aufgespürt haben. Die Exploits werden online im Internet, aber auch auf regelrechten Messen verkauft. Besonders teuer sogenannte Zero-Day-Exploits. Bislang unbekannte Sicherheitslücken, gegen die es noch keine Abwehrmaßnahmen gibt. Der BND will mit dem eingekauften Insiderwissen unter anderem verschlüsselte Internetverbindungen aufknacken, wie SSL-geschützten Verkehr zu Banken oder E-Mail-Anbietern. Das 4,5 Millionen Euro schwere BND-Projekt namens Nitidezza wird scharf kritisiert. So befürchtet beispielsweise der Chaos Computer Club, deutsche Geheimdienste würden den ohnehin florierenden Exploit-Handel mit Steuergeldern weiter anheizen. Statt die Sicherheitslücken zu kaufen, sollten deutsche Behörden lieber dafür sorgen, dass die Lücken geschlossen werden. Beispielsweise mit einer Veröffentlichungspflicht, wie sie die Gesellschaft für Informatik seit Jahren fordert. Doch weder die deutsche Regierung noch entsprechende Behörden wollen davon etwas wissen. So meinte 2013 der Präsident des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen auf der Potsdamer Sicherheitskonferenz:
Eine Meldepflicht halte ich derzeit nicht für notwendig.
Bekannt ist, mindestens eine deutsche Behörde kaufte bereits Exploitwissen ein. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI war bis Ende September Kunde beim französischen Exploithändler Wüpen. Das bestätigte das Bundesinnenministerium. Das eingekaufte Wissen um die Sicherheitslücken sei jedoch nicht von BND und Verfassungsschutz genutzt worden, um IT-Systeme zu unterwandern. Das BSI habe die Informationen lediglich genutzt, um die deutschen Regierungsnetze zu schützen.
Dazu gleich mehr, und zwar nach der Musik des Briten Connor Nutt, der auf seiner Webseite schreibt, Musik sei sein Leben. Und weil man das auch hört, spielen wir nun eine dieser melancholischen Mischungen aus Hip-Hop und Dubstep, die der Sheffielder Künstler in seinem Privatstudio zusammenbastelt. We Are The Same stammt von seiner aktuellen Attic Music EP. Links dazu gibt's wie immer bei uns im Netz auf breitband-deutschlandradiokultur.de.
Oh,
Zurück zu den Zero-Day-Exploits, zum Darknet und zum Plan des BND, mit aufgekauften IT-Sicherheitslücken in Zukunft gezielte Spähattacken ausführen zu wollen. Die Kritik etwa des Chaos Computer Club, hier nun Sicherheitslücken zu missbrauchen, statt sie zu schließen, wurde eben schon erwähnt. Das wollen wir vertiefen, und zwar mit dem Technik- und Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering, mit dem wir jetzt verbunden sind. Guten Tag, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Der Chaos Computer Club und andere kritisieren ja, wie zu erwarten, dieses Vorhaben des Bundesnachrichtendienst. Wie schätzen Sie das denn ein?
Die Kritik trifft, denn tatsächlich tragen Regierungsorganisationen, vor allen Dingen eben Geheimdienste, ganz wesentlich dazu bei, diese Märkte für Sicherheitslücken und vor allen Dingen dann eben auch für Angriffsprogramme, die auf diesen Sicherheitslücken aufsetzen, zu stabilisieren. Also es gibt eine gewisse Grundfinanzierung, die von den Regierungen kommt. Gäbe es diese Grundfinanzierung nicht, hätten wir es mit weniger Anbietern und vermutlich auch mit weniger Angriffsprogrammen zu tun.
Wozu braucht denn der BND eigentlich Sicherheitslücken?
Also jeder Hacking-Angriff, jede Datenspionage, jeder Überlastangriff, die beruhen alle auf Sicherheitslücken. Und so eine Sicherheitslücke, die ausgenutzt werden kann, auf die kann ich dann eben ein Angriffsprogramm aufsetzen, um beispielsweise Mails zu überwachen, das Internet-Surfverhalten zu überwachen, in andere Systeme einzudringen, Online-Durchsuchungen zu machen. Das heißt, wenn Sicherheitslücken tatsächlich aufgespürt und geschlossen werden würden, wäre die Arbeit von Geheimdiensten auf dieser Grundlage nicht mehr möglich.
Dann wäre das ja eigentlich auch ein bisschen verwunderlich, wenn der BND solche Sicherheitslücken bislang noch gar nicht genutzt oder eingekauft hätte, oder?
Das wäre sehr verwunderlich. Da kommt es dann aber auf die genaue Definition an. Es gab ja 2007 eine parlamentarische Anhörung. Da ging es ja um die Online-Durchsuchung und den Bundestrojaner. Und da wurden Bundeskriminalamt und Bundesnachrichtendienst gefragt, habt ihr denn bisher Zero-Day-Exploits aufgekauft? Zero-Day-Exploits sind Angriffsprogramme, die auf Sicherheitslücken beruhen, die gerade aufgedeckt worden sind. Mhm. Und daraufhin haben die beiden gesagt, eben auch der Bundesnachrichtendienst, nein, wir haben keine Zero-Day-Exploits aufgekauft bisher. Dann gab es die Nachfrage, habt ihr denn Less-than-Zero-Day-Exploits aufgekauft? Das sind wiederum Angriffsprogramme, die beruhen auf ganz geheimen Sicherheitslücken, die so überhaupt noch nicht in der Community bekannt sind. Und dazu hat dann der Bundesnachrichtendienst geschwiegen.
Aha, also dann doch.
Jeder geht davon aus, der in diesem Umfeld recherchiert und einigermaßen kundig ist, dass natürlich solche Sicherheitslücken auch bisher tatsächlich verwendet wurden. Ob dann tatsächlich der Bundesnachrichtendienst sie aufgekauft hat oder eine andere Behörde, ob der Bundesnachrichtendienst wirklich dafür dann Geld oder irgendwelche anderen Kompensationen rübergeschoben hat, das sind dann ja immer so die Feinheiten, um die es dann ja auch in allen möglichen gerichtlichen und juristischen Fragen geht.
In den vergangenen Jahren, das weiß man immerhin, ist dieser Markt für Exploits, also Sicherheitslücken in Hard- oder Software, auf jeden Fall immer größer geworden. Warum ist das denn so?
Ja, wo mehr Nachfrage ist, da bildet sich eben auch ein Angebot heraus. Außerdem haben wir es vor allen Dingen in China, in Osteuropa mit sehr vielen Schwachstellenanalytikern zu tun, die ansonsten nur sehr miserabel bezahlte Jobs hätten, beispielsweise Mathematiklehrer sein oder so etwas. Und die bringen sich dann natürlich lieber auf diesen Markt ein, auf dem die Nachfrage wesentlich gewachsen ist. Vor allen Dingen gewachsen ist, weil eben die Regierungen massiv nachgefragt haben. 150 Staaten haben in den vergangenen 15 Jahren ihre sogenannten Cybermilitärs aufgebaut. Das heißt, die haben alle Sicherheitslücken aufkaufen müssen und das ist ein enormer Geldbetrag.
Wie funktioniert das denn eigentlich ganz genau? Also wie kauft man auf diesem Markt Exploits ein? Ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich nicht so einfach wie zum Beispiel online ein paar Schuhe zu bestellen.
Ja, das kommt drauf an. Also wenn Sie oder ich jetzt tatsächlich, sagen wir mal, einen Überlastangriff gegen eine bestimmte Webseite planen würden, das darf man ja nicht tun, dazu darf man auch nicht aufrufen, auf gar keinen Fall, aber dann könnten wir tatsächlich auf eine der üblichen Handelsplattformen gehen und könnten da beispielsweise mit der Kreditkarte oder mit Bitcoins bezahlen, könnten die URL oder sogar die Internetprotokolladresse dieser Seite, die wir da von den Dienstleistern aufs Korn nehmen lassen wollen, eingeben. Und für $200 hätten wir dann etwa einen 24-Stunden-Überlastangriff. Dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, so etwas einzukaufen. Große Händler dieser Sicherheitslücken und damit auch große Entwicklungsfirmen von Angriffsprogrammen, die lassen das in eigenen Entwicklungsabteilungen entwickeln. Diese Entwicklungsabteilungen sitzen dann etwa vorwiegend in Osteuropa, teilweise in China, teilweise in Südamerika und haben da mehr oder weniger feste, freie Mitarbeiter, die das für sie machen. Und dann gibt es auch immer mal wieder regelrechte Messen, auf denen dann neue Sicherheitslücken vorgestellt werden. Das war etwa vor 4 Jahren in einem Hotel in Moskau am Stadtrand. Da tauchten tatsächlich gut, ja, es waren so ungefähr 45, 46 unterschiedliche Unternehmen, die dort vorgestellt haben, mit welchen neuen Methoden sie eben Sicherheitslücken aufspüren und was sie da so im Gepäck haben. Und vor 6 Jahren konnte ich mir mal in Minsk so eine Entwickler Bude, muss man sagen, anschauen. Da haben knapp ein halbes Dutzend Mathematiker, Computerwissenschaftler eben auftragsgemäß das entwickelt oder beispielsweise nach Sicherheitslücken gesucht, was ihre Kunden so haben wollten.
Das hört sich jetzt so semi-offiziell an. Also es spielt sich jetzt nicht in so einem ganz legalen Rahmen ab, oder?
Also teilweise ist das unter den Gesetzen in den Staaten, in denen das passiert, durchaus legal. Teilweise ist das in einem ganz großen Graubereich und teilweise, wenn es beispielsweise um bundesdeutsche Gesetze geht, dann ist natürlich der Handel mit solchen Sachen verboten. Dann werden allerdings auch keine Sicherheitslücken eingekauft, dann wird beispielsweise Beratung zum Schutz vor Sicherheitslücken eingekauft und da wird natürlich dann die Sicherheitslücke sozusagen in diesem Osterei gleich mit versteckt.
Woher weiß man denn, dass das, was man da kauft, auch taugt? Also ich kaufe da ja gewissermaßen etwas ein, von dem ich nicht weiß, ob es nachher funktioniert, oder?
Ja, wenn wir beispielsweise jetzt so einen Überlastangriff einkaufen würden, könnten wir gar nicht sicher sein. Und dann würden wir es auf dieser Plattform, wenn es nicht funktioniert, dann das nächste Mal lassen. Das spricht sich dann rum. Das ist dann eine nicht so gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Die will keiner haben. Bei den anderen Sicherheitslücken, bei denen ja dann auch teilweise wirklich viel Geld fließt, also eine Sicherheitslücke beispielsweise, bei der man etwa Industriesteuerung lahmlegen kann, dafür zahlt man dann so 1,5, 2, 2,5 Millionen Dollar. Ne? Und wenn man so etwas einkauft, das ist dann ein abgestuftes Verfahren. Dann kaufe ich diese Sicherheitslücke. Diese Sicherheitslücke wird dokumentiert. Die Dokumentation wird an eine unabhängige dritte Prüfstelle, die es eben auch im Darknet gibt, gegeben. Diese Prüfstelle wiederum bekommt von mir in zwei Tranchen Geld, nämlich zum einen zu Beginn der Überprüfung, zum anderen, wenn sie dann das in Anführungszeichen Gutachten erstellt hat. Und mit diesem Gutachten gehen dann beide Partner hin und handeln den endgültigen Preis aus. Und da gibt es teilweise sogar Rückzahlungsklauseln und regelrechte Haftungsklauseln. Also das ist ein Abbild der normalen Geschäftstätigkeit eben im Darknet.
Das ist ja spannend. Also es gibt solche Mittelsmänner sozusagen. Wie sieht das denn auf der Kundenseite aus? Also Sie haben eben schon erwähnt, natürlich spielen da Regierungen mit, aber wer ist denn da noch interessiert?
Der größte Kunde ist natürlich die organisierte Kriminalität. Die organisierte Kriminalität muss so etwas entwickeln lassen, um beispielsweise Phishing-Angriffe aufs Online-Banking zu machen, um gezielte Spähattacken, die teilweise dann allerdings auch wiederum für Regierungen oder regierungsnahe Organisationen ausgeführt werden, durchführen zu können oder die dann eben auch als Helfer der Militärs oder der Geheimdienste arbeiten. Die zweite große Gruppe dann natürlich die Regierung. Und bis vor wenigen Monaten, muss man sagen, waren eben auch große Softwarehersteller auf diesem Markt tätig. Die kauften Sicherheitslücken auf, um sie dann eben schließen zu können und ihren Kunden mehr Sicherheit auf diese Weise geben zu können. Die sind inzwischen zum Teil von diesem Markt wieder abgerückt, weil sie mit eigenen Initiativen eigene Sicherheitsforscher und Hacker daran setzen, sucht uns diese Sicherheitslücken, damit wir sie unabhängig von diesem Markt schließen können. Inzwischen gibt es von Firmenverbünden, wie beispielsweise der Zero Day Exploit Initiative, sogar den Aufruf, trocknet diesen schwarzen Markt aus.
Warum? Weil der zu teuer ist für die Firmen?
Weil er zu teuer ist für die Firmen und weil nur diejenigen Sicherheitslücken natürlich dann an die Firmen gegeben wurden, die im Budget der Firmen käuflich waren. Regierungen können in der Regel mehr bezahlen. Und da waren dann eigentlich immer die Kunden dieser Softwarefirmen sozusagen auf der Verliererstrecke. Denn die wirklich spannenden Sicherheitslücken, die sind auf diese Weise natürlich nicht verkauft worden.
Also gibt es da so wie so eine Konkurrenz zwischen Regierungen und Firmen?
Es gibt eine Konkurrenz von Regierungen und Firmen, es gibt eine Konkurrenz von Regierungen untereinander. Also beispielsweise die aktuelle Sicherheitslücke bei der Objekteinbettung in Windows, die ist jetzt immerhin entdeckt worden, aber die ist schon einige Jahre alt gewesen und da gab es einen regelrechten Bieterwettbewerb. Wenn man sich solche Sicherheitslücken, die genau da, solche Angriffsprogramme, muss man sagen, die genau auf dieser Sicherheitslücke beruht, vor 4 Jahren angeschaut hat, dann konnte man die für so ungefähr 700.000, 800.000 Dollar haben. Ein Jahr später lagen die dann schon bei 3 bis 4 Millionen Dollar und das lag einfach daran, dass Regierungen sich auch gegenseitig überboten haben mit Aufträgen, macht uns jetzt mal ein schickes Angriffsprogramm auf Basis dieser Sicherheitslücke.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hatte ja, wir haben das eben in dem Vorsetzer gehört, bis vor 2 Monaten einen Vertrag mit der umstrittenen Hackerfirma Wüpen. Was ist denn das für ein Laden und wie muss man die einschätzen?
Ach, das ist eigentlich gar keine Hackerfirma, weil Hacker fühlen sich auch meistens tatsächlich dann der Hackerethik verbunden. Das machen solche Firmen nicht. Solche Firmen sind Waffenhändler, digitale Waffenhändler. Das heißt, die handeln mit digitalen Waffen. Diese Angriffsprogramme sind nämlich tatsächlich digitale Waffen, die dann Industriebetriebe, Raffinerien zerstören können, Infrastruktur zerstören können. Und so verstehen sich diese Händler auch häufig. Und sie haben auch häufig ähnliche Verträge, sie haben häufig ähnliche Geschäftsprozesse wie ganz normale Waffenhändler. Und Wüpen beispielsweise hat sich eben darauf verlegt, dass sie sehr intensiv mit Regierungen Geschäfte abschließen. Das heißt, Regierungen können bei Wüpen so eine Art Abonnement buchen. Dann bekommen sie ständig Newsletter über neue aktuelle Sicherheitslücken. Was die Regierungen dann damit machen, ist deren Sache. Und auf diese Weise wandern eben solche neuen Sicherheitslücken natürlich auch in Nachrichtendienste und Geheimdienste, die für Regierungen arbeiten.
Sagt Peter Welchering zu dem undurchsichtigen Markt mit Exploits und Zero-Day-Exploits, ein Dark-Markt im wahrsten Sinne. Weiter geht's hier mit All About That Base Building, ein politischer Power-Pop-Song von Gabriela Los Angeles. Hinter diesem ungewöhnlichen Bandnamen steckt streng genommen gar keine Band, sondern eine Organisation, die sich für die Rechte von Frauen in den Philippinen einsetzt. Den Song All About That Base Building singt Kayla de los Reyes aus Kalifornien.
Because you know I'm all about that base, base building. I'm all about that base, base building. I'm all about that base, base building. I'm all about that base. Yeah, it's pretty clear that a change is due. But we will make it, and I will join with you. Cause when we organize face to face, we see all the right women in all the right places. I see the teachers working round the clock. We know that they're mistreated. Come on, now make it stop. If you love Gabriella, just raise them up. Cause every inch of you is agile from the bottom to the top.
Yeah, my mama, she told me that women hold half the sky. She says Maria Clara was foolish to be so shy.
So foolish, foolish, so foolish.
And no, we won't get no justice if we are just standing by. So we put up our fists as we get organized.
Because you know I'm all about that base, about that base, base building. I'm all about that base, base building. I'm all about that base, base building. I'm all about that base.
Military, go ahead and tell them that a woman's place
is in the struggle.
And once again,
put your fist up. Cause every inch of you is agit from the bottom to the top.
Yeah, my mama, she told me.
We're all about that base, about that base, base building. We're all about that base, base building. We're all about that base, because you know we're all about that base.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und im Studio ist dazu meine Kollegin Vera Linz. Und wir beginnen mit Medienpolitik und Barack Obama, der nun eine echte Netzneutralität in den USA gefordert hat.
Er hat in dieser Woche die zuständige Regulierungsbehörde FCC aufgefordert, echte Netzneutralität durchzusetzen, und zwar ausnahmslos. Das heißt, Internetprovidern soll es nicht erlaubt sein, einzelne Dienste schneller durchzuleiten als andere. In den USA ist das derzeit ja Praxis. Also bekannte Videostreaming-Dienste wie Netflix, Amazon oder YouTube haben spezielle Vereinbarungen mit Providern geschlossen. Deren Inhalte werden gegen Geld bevorzugt durchgeleitet, und damit soll Schluss sein. Doch ob die FCC Obamas Forderungen Folge leistet, ist offen. Denn gezwungen wäre die Behörde nur dann dazu, wenn das Internet per Gesetz als Grundversorgung eingestuft würde. Und da Obama aber gerade seine Mehrheit im Kongress verloren hat, kann es gut sein, dass also seine Pläne zur Netzneutralität dort scheitern. Umgekehrt wäre es aber für Europa ein interessanter interessantes Signal, wenn es echte Netzneutralität gäbe, denn auch hier wird das Thema ja sehr heiß diskutiert.
Stichwort Diskussion ist gut. Das bringt uns nämlich zurück nach Deutschland und direkt in den Lesesalon der Süddeutschen Zeitung. Dort wurde gestern erstmals in einer Tageszeitung eine kollaborative Rezension veröffentlicht. 100 Leser haben gemeinsam das Buch Makers von Chris Anderson besprochen.
Und zwar unter der Federführung von Dirk von Gehlen. Er ist bei der Süddeutschen Zeitung für soziale Medien und Innovation zuständig und beschäftigt sich ja schon seit längerem mit der Frage, wie die Digitalisierung die Medien verändert, welche Geschäftsmodelle daraus erwachsen können. Bislang hat er das nur theoretisch getan. Letztes Jahr hat er seine Gedanken im Buch Eine neue Version ist verfügbar veröffentlicht. Und nun hat er aber mal praktisch überprüft, ob seine Grundthese eben der Realität standhält.
Ich glaube, dass die spannende Perspektive ist, dass man wegkommt, das Produkt einzig als das Wertvolle zu sehen, sondern der Prozess, der zu dem Produkt führt, kann einen Wert in sich tragen.
Ja, und deshalb hat er jetzt eben mit 100 Leuten innerhalb von 6 Wochen zusammen eine Rezension verfasst.
Die kann man in der Süddeutschen Zeitung von gestern und auch online nachlesen und sich dann eben selbst ein Urteil bilden. Wie fandest du das denn?
Ja, es ist eine ganz andere Art von Rezension, als wir das bisher kennen. Es ist eine Mischung aus Erfahrungsbericht und Besprechung. Der Reiz besteht darin, dass man nicht mehr nur die subjektive Meinung eines einzelnen Kritikers liest, sondern wirklich das Ergebnis eines Diskussionsprozesses. Der Nachteil ist ein bisschen, dass einzelne Elemente aus dem Buch nur diskutiert werden und man nicht so richtig eine Gesamteinschätzung kriegt von dem Buch.
Ich finde ja die spannende Frage ist ja auch, welche Erfahrungen eben dann Dirk von Gehlen und seine Mitstreiter damit gemacht haben.
Ja, er war ganz begeistert. Ich habe ja mit ihm gesprochen und er sagte, für alle war das ein großer Zugewinn. Es war ein soziales Erlebnis. Und das ist auch interessant, nur möglich gewesen, weil man die technischen Voraussetzungen dafür hatte. Also genutzt wurde eine Software, die vom Berliner Startup D-Book entwickelt worden ist und die Kommunikation unter diesen 101 Leuten überhaupt erst möglich gemacht hat. Hören wir dazu nochmal Dirk von Gehlen.
Die Software ist der große Dreh- und Angelpunkt bei diesen Sachen. Und ich glaube, wenn wir da nicht aufpassen, werden uns die großen 4 aus dem Silicon Valley da einfach eine Software vor die Nase setzen, auf die wir dann irgendwann angewiesen sind. Amazon versucht da was, Google ist da sehr aktiv und es gibt wenig offene Softwareangebote, die tatsächlich einfach sozusagen für jeden benutzbar sind, ohne dass man sich in die Plattformwelt von Google oder Amazon begibt.
Ja, ein Plädoyer, also eigene Software zu entwickeln. Und eine andere spannende Frage ist natürlich auch, kann aus diesem Experiment ein eigenes Geschäftsmodell erwachsen? Und Dirk von Gehlen meint, er könnte sich vorstellen, dass in ferner Zukunft Leute vielleicht mal für ein Buch und eine Gemeinschaftsrezension zusammen mehr bezahlen, sodass also dadurch mehr Geld fließen kann.
Das wird also noch zu sehen sein. Mehr Details zu diesem Experiment gibt es auf unserer Webseite breitbanddeutschlandradiokultur.de. Dieses gelungene Projekt spricht natürlich durchaus eigentlich für die Macht der Crowd. Worauf das auch zutrifft, ist die Tatsache, dass der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp jetzt in die Knie gezwungen wurde, und zwar von seinen eigenen Usern.
Ja, denn die haben protestiert. Das war wirklich ein Thema im Netz, dass man, wenn man eine Nachricht verschickt hat und der andere liest sie, sofort 2 Häkchen ausgesendet werden. Das heißt, man kann auch nicht verheimlichen, wenn man eine Nachricht gelesen hat und man will das eigentlich gar nicht zeigen. Da gab es also Riesenproteste. Bei Threema zum Beispiel kann man sowas abschalten. Mich persönlich hat das nie gestört, die Crowd offenbar doch. Und wir sehen jetzt interessanterweise, wozu die Crowd in der Lage ist, wenn sie nur stark genug insistiert. Die blauen Häkchen, diese Bestätigungshäkchen können nun deaktiviert werden, zumindest in der neuesten Android-Version. Und ich sag mal, möge es das Bewusstsein dafür wecken, dass man doch etwas bewegen kann, wenn es einem nur wichtig genug ist, vielleicht sogar auch wichtigere Dinge.
Ach, ich finde das ganz gut. Vera, vielen Dank für die Medien und Meinungen. Downloads und Streaming sind die Musikmedien unserer Zeit. Das kleine, aber feine US-Indie-Label Magic Death Sounds nutzt die digitalen Kanäle aber auch, um die Tradition der analogen Tonträger am Leben zu halten. The World is My Oyster, You Are the Pearl zum Beispiel stammt vom Cherokee Red, einer 6-köpfigen Folk-Pop-Band aus Pennsylvania, die den Song tatsächlich in einer limitierten Kassettenversion veröffentlicht haben.
Existential memory day of sounds and seeing stories we made. Touching bones, softer side, watching you dreaming nice, wondering what you hide. We have quite a nice time, so really feeling right.
Aufwand Besprechung.
Selten war ein Podcast so erfolgreich wie Serial vom amerikanischen Hörfunknetzwerk National Public Radio, kurz NPR. Bis zu 1 Million Hörer verfolgen hier Woche für Woche die Serie, in der die Reporterin Sarah König einen 15 Jahre alten Mordfall aus Baltimore nachrecherchiert und rekonstruiert. Ein junges Mädchen verschwindet da auf dem Weg von der Highschool nach Hause. Einen Monat später wird sie tot in einem Park verscharrt aufgefunden. Echter Kriminalfall. Akribische Recherche und kunstvolles Storytelling. Was genau so viele Hörer an dem Podcast fasziniert, hat Hannes Wesselkemper zusammengefasst.
Wie in so vielen Murder Mysteries steht am Anfang der Tod einer schönen Frau. Nicht erst seit der Mädchenleiche von Laura Palmer aus der TV-Serie Twin Peaks hat sich dieses Motiv ins popkulturelle Gedächtnis eingebrannt. In der Podcast-Serie Serial läuft es ähnlich. Hier heißt das Mordopfer Haemin Lee, eine 19-jährige Schülerin aus Baltimore. Autorin Sarah König beschreibt sie als makelloses Highschool-Girl.
Almost 15 years ago, on January 13, 1999, a girl named Haemin Lee disappeared. She was a senior at Woodlawn High School in Baltimore County in Maryland. She was Korean, she was smart and beautiful and cheerful and a great athlete. She played field hockey and lacrosse.
Doch Haemin Lee ist keine Laura Palmer. Der Mord an ihr ist so real wie die Haftstrafe, die ihr Ex-Freund Adnan Syed dafür verbüßt. Aber war er wirklich der Täter? 15 Jahre nach der Tat rollt Reporterin Sarah König den Fall neu auf. Und je tiefer sie eintaucht, desto mehr Unklarheiten befördert sie zutage. Unklarheiten, die bei den Hörern Fantasie und Spürsinn wecken sollen.
If you want to figure out this case with me, now is the time to start paying close attention. Because we have arrived, along with the detectives, at the heart of the thing.
Die Macherin interessiert sich für die Form ebenso wie für den Inhalt. Es geht um die Kombination der Ergebnisse ihrer Recherche, die sie wie an einer Wäscheleine aneinanderreiht.
Over the past few weeks, I've been holding up bits of evidence here and there that look bad for Adnan. Today, I'm just gonna lay out the rest. Everything that the state had that I know about. Some of these I've mentioned before, but let's just hang them all up side by side and see what they look like.
König lässt manches zunächst unbeachtet. Sie lenkt den Fokus mal hier, mal dorthin, ohne zu viel auf einmal zu verraten. Andererseits offenbart sie dem Zuschauer auch ihr tiefstes Bauchgefühl.
Could someone who looks like that really strangle his girlfriend? Idiotic, I know.
Reporterin König öffnet dem Zuhörer ein Fenster zu ihrer Arbeit. Auch Sackgassen und Zweifel thematisiert sie. Somit ist Serial eben auch eine Serie über geschicktes Storytelling.
Sicher einer der Gründe, warum Serial so wahnsinnig erfolgreich ist. Aber wo Erfolg ist, lassen Kritiker wie so oft auch nicht lange auf sich warten. In den USA jedenfalls werden nach viel Lob nun auch Stimmen laut, die die Frage stellen, welche moralischen und ethischen Konsequenzen diese Art und Weise hat, wie Serial sich einem immerhin echten Mordfall widmet. Meine Kollegin Maike Larf ist nicht nur Netzredakteurin, sondern auch Podcast-Serien und speziell Serial besessen und natürlich seit der ersten Folge mit dabei. Ich habe sie gefragt, was sie davon hält, dass in US-Blogposts und Artikeln nun auch vermehrt die Frage auftaucht, ob an ihrem aktuellen Lieblingspodcast nicht auch etwas Problematisches oder Unethisches ist.
Also erstmal, ich bin ganz froh über den Diskurs, denn bei aller Freude über diesen wirklich toll gemachten Podcast, irgendwas erzeugt bei mir beim Hören dieses Podcasts auch so ein leichtes Unwohlsein. Einerseits, weil der Podcast ja ein Stück weit auch sowas Voyeuristisches bedient und man kann sich durchaus, finde ich, die Frage stellen, ob es okay ist, die Zuhörerschaft zu Richtern über Schuld und Unschuld zu machen. Das ist ja auch angelegt in der Art und Weise, wie die Macherin Sarah König Serial erzählt, wird das einerseits abgeschwächt, denn König versucht ganz offensichtlich, nicht reißerisch zu erzählen, also durchaus viele Perspektiven zu eröffnen. Und andererseits ist es aber so, indem sie selbst viel spekuliert und abwägt, regt sie natürlich die Zuhörer auch zu Urteilen an. Das gilt vor allem, weil der Podcast also so spannend erzählt ist und so exzellent durchkomponiert ist, dass er sich wirklich anhört wie so ein fiktives Kriminalhörspiel.
Das ist ja erstmal ein ziemliches Kompliment, ja, dass man eine Geschichte so erzählt, wie die Macher das eben in diesem Fall machen, dass diese Story handwerklich dann wirklich so eine ganz packende Geschichte wird, ne?
Das stimmt, aber es ist ja durchaus ein Unterschied, ob man Leute über Wochen hinweg spekulieren lässt, wer jetzt Laura Palmer aus Twin Peaks, der US-Serie, umgebracht hat oder ob die Leute wild spekulieren, spekulieren, ob jetzt Adnan oder Jay Heymin Lee aus Baltimore einen echten Menschen umgebracht hat. Also je fiktionaler, desto spielerischer, vielleicht auch schärfer urteilt man natürlich auch ein Stück weit.
Wird denn über diese Serie auch in sozialen Netzwerken spekuliert?
Ja, und genau das ist auch noch so ein Problem. Es ist ja eine Sache, sich am Kaffeeautomaten in der Schlange darüber auszutauschen, wer jetzt genau dahinter steckt. Aber heute passiert das ja im Netz, wo das eben die Betroffenen auch nachlesen können. Und dieser Ermittlereifer, der ist ein Stück weit auch kein Wunder, denn Sarah König hat in Interviews über Siri immer wieder selbst auch gesagt, sie ist sich selbst gar nicht so sicher, wie das alles ausgeht und sie sei dem Zuhörer selbst auch nicht besonders weit voraus. Das ist natürlich eine Steilvorlage für Spekulationen darüber. Besonders interessant in sozialen Netzwerken ist ein Subreddit, also eine Unterseite des Netzwerkes Reddit, der sich ausschließlich mit Siri beschäftigt. Da wird über den Fall im üblichen ziemlich rüden und harschen Ton dann diskutiert. Es ruft durchaus so ungute Erinnerungen wach an diesen Boston Marathon Bombing Lauf, den es bei Reddit damals gab. Da wurden da auf Reddit Parallelermittlungen gestartet, bei denen dann Unschuldige angeschwärzt wurden. Sowas ist natürlich wirklich mit Vorsicht zu genießen. Und in einem Thread, das kann man auch nachlesen, ist es tatsächlich so, dass sich da Bekannte und Angehörige von den Protagonisten dieses echten Falls treffen und teilweise auch beschuldigt und beschimpft haben und teilweise tatsächlich auch unter Klarnamen. Und da kommt dann auch noch hinzu, die Protagonisten und Zeugen dieser Geschichte, das sind ja ganz normale Leute. Die waren damals Teenager, das heißt, die sind jetzt so Anfang, Mitte 30, sind ganz normal in sozialen Netzwerken unterwegs mit Social-Media-Profilen und relativ einfach da auch identifizierbar. Und zwar, wie die Leute dann halt auch nachrecherchiert haben, selbst dann, wenn sie in der Serie nicht mit ihrem vollen Namen genannt werden. Das ist natürlich nicht ganz unerheblich, wenn es um Verdächtigungen in einem Mordfall geht. Und auch da wieder gilt dann, was für die einen Entertainment ist, ist dann für die anderen echtes Leben. Es ist ja im Endeffekt so, Sarah König entscheidet, wann was von diesem Mordfall tatsächlich dann thematisiert wird. Also weil Siri eben so genau durchkomponiert ist, werden dem Zuhörer ja Infohäppchen zugeworfen oder vorenthalten, basierend auf dem Storytelling-Konzept, was dahinter steht. Und das formt natürlich aber andererseits auch die Perspektive auf die Geschichte. Am Ende ist das so ein bisschen, wie das bei Agatha Christie halt immer war. Am Anfang sah es halt lange so aus, als wäre es der Butler gewesen. Am Ende ist es dann nie gewesen. Und in diesem Fall könnte das natürlich auch so sein. Und genau in diese Richtung eben auch wieder Vermischung, fiktional und tatsächlich wird halt jetzt auch spekuliert. Das Trickige daran ist natürlich, dass der Zuhörer immer das Gefühl hat, er ist ganz nah am Geschehen dran, ist top informiert und das liegt natürlich an dieser reportagigen Erzählweise von König, die sich immer so anfühlt, als würde quasi der Zuhörer bei ihr auf dem Beifahrersitz sitzen bei ihren Recherchen, wenn sie da die Indizien nachprüft, Strecken abfährt, um zu sehen, ob das überhaupt zeitlich alles hinkommt. Aber die Folge ist natürlich, Sarah König fährt da auch ein bisschen Schlitten mit uns als Zuhörern in der Einschätzung vom Fall. Und das ist besonders fies, weil Siri ja eigentlich gerade genau diesen Transparenzgedanken verfolgt und diesen Eindruck von Transparenz entwickelt, dass man wirklich dabei sein kann, wie jemand recherchiert. Aber ich finde, man muss da auch ein bisschen fair bleiben. Dieser Eindruck, der ließ sich natürlich am Ende wahrscheinlich nur vermeiden, wenn der Podcast diese Geschichte streng nachrichtig erzählen würde. Und dann wäre der ganze Zauber weg, dann würde nämlich eigentlich wahrscheinlich niemand mehr zuhören wollen.
Oder wenn man sie live erzählen würde, tatsächlich so, wie man recherchiert.
Ja, aber genau, dann ist halt der Spannungsbogen am Ende weg.
Genau. Ist denn eigentlich bekannt, was die Familie des Opfers zu dieser Geschichte und dieser Art der Aufbereitung sagt?
Nein, ist es nicht. Und diese Seite spart König auch ganz gezielt aus, zumindest bisher. Also sie zitiert aus dem Tagebuch des Opfers von Minhin Lee, aber sie spricht zumindest bislang noch nicht mit der Familie in dem Podcast. Und das wird der Serie inzwischen auch als Versäumnis vorgeworfen. Da wird dann gesagt, die Opferseite würde nicht gehört.
Was ist denn nun dein Fazit? Also wir haben jetzt auch ziemlich viele kritische Punkte hier abgearbeitet. Auf der anderen Seite ist es ja eine tolle Geschichte.
Ja, also ich finde, das spricht am Ende dann doch eigentlich überhaupt nicht dagegen, sich diese Serie anzuhören. Es ist absolut hörenswert, diese akribische Recherche, die kann man sich ehrlich gesagt für sich selber auch nur wünschen. Das wird sensibel erzählt, es ist handwerklich wirklich exzellent umgesetzt und wirklich spannend. Also ich warte jede Woche dann tatsächlich auf die Veröffentlichung der neuen Folge. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist im Endeffekt natürlich ein Experiment. So. Und doch muss man sich, finde ich, die Frage stellen, welche Auswirkungen das hat, wenn Journalisten ihre realen Geschichten immer stärker narrativ durchkomponieren, auch gerade wenn es sich um solche Tragödien handelt und welche Rolle auch diese Ich-Perspektive, dieser starke Reporter, der als erzählerisches Instrument im Vordergrund steht, was das dann halt im Endeffekt mit der Geschichte macht.
Sagt Netzredakteurin Maike Love, die trotz aller ethischen Fragen Fan des Podcasts Serial bleibt. Lamont Coleman, besser bekannt als Big L, war ein US-Rapper aus Harlem, der 1999 in New York erschossen wurde. Um an ihn zu erinnern, hat nun der Remix-Künstler Damien Sounds aus London einen von Big L's Songs geremixt. Und zwar den Track Flamboyant, hier jetzt musikalisch neu verpackt mit frischen Beats und atmosphärischen Elektro-Sounds.
Yeah, yeah, Big L, Coleon, my nigga C-Town, my big brother Big Lee holding it down, flamboyant baby, for life, we taking over,
no doubt.
Coming to a theater near you, check it out, come on, check it, make sure my mic is loud and my production is tight, better watch me round your girl if you ain't fucking the right, you damn player haters never wanna see me blow, flamboyant entertainment, CEO, yo, the spotlight is mine, it ain't his no more, when Lee come home, niggas can't live no more, I'm straight, keep a Harlem world mind state, I never lounge where you find Jake, surprise niggas like a blind date, L rhyme great, and I'ma increase the crime rate for old time's sake, run with me and I'ma make you a star, with me and my crew, hit the clubs, we go straight to the bar, leave it empty, I cruise through Harlem in the M3, never pay for parties, say my name and I'm in free, I'm on some money, G car shit, superstar shit, selling niggas that wet shit, right out the jaw shit, I'm dumb hot, I wreck you and your young flock, keep the gun cop, represent one block, 139 nigga, the danger zone, we quick to put a bullet in a stranger's dome, I'm known to kick a rough rhyme and rock much shine, yo I'm out, I done took up enough time, we out, no doubt, you know how we do it, flamboyant for life, Coley on, a smooth kid that'll run up in your baby mama, big L, for real, Coley on, it's too advanced for y'all, I'm a pimped out nigga for real. Coleon is too advanced for y'all. Yo, it's Coleon in Queens. Most we bust till your whole team goes. Everywhere we go, we must bring toast forever. Popping the chrome, always dropping a poem. I can write it or recite it off the top of the dome. However you want it, that's how I'ma give it to you. Big L style. They brought it back to the streets, cause that shit sell now. So, pal, back up a bit, give me some elbow space. I represent Harlem World, not Melrose Place. So, I'ma lace the jewels up with nice baguettes. Flamboyant is the label that writes the checks. Y'all niggas better stop fronting, cause I might get vexed. Then I'ma run up on y'all and slice your necks with a machete. Pockets heavy, slang more cane than edit. I represent Uno Chess, Nueve. Time is money, so I stay late. I'm quick to slide a playmate. Puss off like the tray eight, then vacate.
Die bayerische Polizei testet seit kurzem in München und Nürnberg eine Software, die Einbrüche vorhersagen können soll. Mit eben diesem selbigen Programm sind in Zürich die Einbruchsfälle bereits um 14% zurückgegangen, in den besonders überwachten Gebieten der Stadt sogar um 30%. Pre-Cops heißt bezeichnenderweise diese Prognose-Software, die anhand von unterschiedlichsten Daten von über mehreren tausend Einbrüchen der vergangenen 7 Jahre die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Einbrüche berechnet. Ein Algorithmus also, der Polizeiarbeit macht. Bei solchen Meldungen tauchen ganz schnell Minority Report Assoziationen auf und man hat gleich die ganz große, spannende Geschichte vor Augen, die man dann auch gerne in den Medien lesen, hören oder sehen würde. Vom Reporter wird dann gutes Storytelling gefordert, ein guter Spannungsbogen, wie eben beim eben erwähnten Serial Podcast zum Beispiel. Das Problem dabei ist, oft stößt der Wunsch, eine fesselnde Story zu erzählen, auf eine nicht ganz so packende Realität, die man dann allzu gerne ein bisschen pimpen würde, sollte man aber nicht als Journalist, weil dann eben die eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. Was also tun? Spannend sollen die Geschichten ja trotzdem sein. Lydia Heller wollte das auch wissen und hat mit Dramatikern, Reportagetrainern und Kommunikationsexperten gesprochen.
Heldenreise Anfang. Der Held erscheint im vertrauten Umfeld. Er wird vor eine Aufgabe gestellt und tritt die Reise an.
Hella?
Kramer hier, Redaktion Forschung. Du, ich habe dich jetzt für den 9. eingetragen mit dem hier Stück über die proaktive Erkennung von kriminellem Verhalten, okay?
Ein neuer Auftrag, ein spannendes Thema. Ich mache mich an die Arbeit. Die Struktur ist ja fast selbstverständlich klar. Eine Geschichte mit einer Dramaturgie und einem Finale. Denn
Man is a storytelling animal.
Sagt der amerikanische Literaturwissenschaftler Jonathan Gottschall. Und als Autorin stimme ich ihm zu.
Der Held betritt die andere Welt. Er trifft auf Hindernisse und Feinde, findet aber auch Verbündete.
Ich recherchiere. Natürlich bin ich nicht die Erste, die über das Thema erzählt. Überwachung von Menschen und ihren Aktivitäten, vorgeblich um Kriminelle und Terroristen aufzuspüren, das ist das Thema der Stunde. Es gibt schon jede Menge Artikel und Aufsätze in Zeitungen und Magazinen, Radio- und Fernsehbeiträge. Eigentlich habe ich nur Details hinzuzufügen. Warum dann noch eine Geschichte dazu erzählen? Warum an dieser Form festhalten, statt einfach die fehlenden Fakten zu liefern?
Der Fakt an sich, die Information an sich, hilft uns nicht bei der Deutung. Dafür brauchen wir einen Zusammenhang, um was einzuordnen, um zu verstehen, was es für uns oder für andere bedeutet.
Erklärt mir Marie Lampert, Autorin des Buches Storytelling für Journalisten, am Telefon. Aus der Bedeutung erwachsen Gefühle und Gefühle helfen, Informationen überhaupt wahrzunehmen und zu verarbeiten.
Und wenn ich ein Thema vermitteln möchte, dann ist der Königsweg, das über Personen zu machen, weil eine der größten Begabungen von Menschen ist, dass sie sich einfühlen können in andere Menschen.
Klar, eine Geschichte braucht handelnde Personen, mit Interessen, mit Haltungen und Ängsten. Natürlich habe ich auch schon nach solchen Personen gesucht. Weil viele Kollegen Geheimdienstaktivitäten behandelt hatten, habe ich danach gefragt, inwieweit die Polizei Technologien einsetzt, mit denen Kriminalität im Vorfeld verhindert werden soll. Dabei bin ich unter anderem auf einen Kommissar gestoßen, in dessen Alltag automatische Tools zur Erkennung von Straftaten nicht vorkommen, und auf einen Juristen, der mir erläuterte, warum es rechtlich gar nicht so einfach möglich wäre, solche Technologien einzusetzen. Beruhigend, nur...
Der Held kommt ins Zentrum des Konflikts. Er trifft seinen schlimmsten Feind.
Dramaturgisch passen die beiden leider überhaupt nicht in meine Geschichte, mit der ich doch ein Kapitel hinzufügen wollte zu der größeren Geschichte von umfassender Überwachung, die gerade überall erzählt wird. Es soll ja auf gar keinen Fall so klingen, als sei alles nicht so schlimm.
Also baue ich dann Pappkameraden auf, damit er als Antagonist irgendwie herhält, wo eigentlich das gar nicht eine antagonistische Position ist, sondern vielleicht eine Nuance davon. Also da werden dann auch manchmal Gegensätze künstlich hergestellt und manchmal viel komplexere Positionen reduziert auf zwei, die als schwarz und weiß dastehen.
Warnt Margret Lünenborg, Journalistikprofessorin an der Freien Universität Berlin. Und ja, ein bisschen mache ich es so. Ich wähle von meinem Kommissar die Aussagen aus, die zumindest auf ein Interesse am Einsatz von Software zur Identifizierung von kriminellem Verhalten hindeuten. Und ich lasse die Stellen weg, an denen er selber Zweifel daran äußert.
Der Held bezwingt seinen Widersacher und erobert, was er braucht, um die gewohnte Welt in Ordnung zu bringen.
Es könnte zum Beispiel auch eine ganz schöne Dramaturgie sein, zu sagen, ich bin losgegangen und hatte eine Überzeugung. Und dann habe ich mit Menschen gesprochen, dann habe ich mich mit Erfahrungen auseinandergesetzt und dann habe ich gemerkt, dass das ganz anders ist, als ich dachte.
Klingt gut, aber dann ist es ja nicht mehr die Geschichte, die die Redaktion bestellt hat, für die ich Interviews geführt und Reisen gemacht habe. Was ja nicht umsonst gewesen sein darf, schließlich arbeite ich auf eigene Rechnung. Und wenn ich meiner Geschichte jetzt eine andere Richtung gebe, dann müsste ich nochmal zu Experten fahren, andere Fragen stellen. Aber dazu ist gar keine Zeit mehr. Ich entscheide mich für einen Kompromiss. Ich erzähle einerseits von den technologischen Möglichkeiten vorausschauender Überwachung bei der Polizei und setze die Aussagen aus dem Kommissariat dagegen, nach denen solche Technologien nicht angewendet werden. Natürlich achte ich darauf, dass trotzdem deutlich wird, dass ein Interesse daran durchaus besteht. Abgabe, Abnahme. Ja?
Kramer, du, ich habe dein Skript gelesen, ist sehr spannend. Danke.
Gut, es ist eine schöne Geschichte geworden. Aber ist sie nicht furchtbar zurechtgebogen?
Die negativen Effekte von Storytelling, die benannt werden, sind einerseits Vereinfachung, auch ja, Reduktion in Plakativität. Also ich habe eine Form und muss den Inhalt da irgendwie reingießen. Und irgendwie muss er dann am Ende passen.
Der Held tritt die Heimreise an, als veränderte Persönlichkeit. Er nutzt diese, um seine alte Welt ins Gleichgewicht zu bringen.
Gute Geschichten wirken wahr, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind.
Es handelt sich um eine Konstruktion im Hirn der Senderin und des Empfängers. Und da können wir Annäherungen versuchen an etwas Wirkliches. Und es bleibt immer eine Restunsicherheit darüber, ob das so richtig ist.
Das spricht allerdings nicht dagegen, Inhalte in Form von Geschichten zu erzählen, aber dafür, sich und dem Publikum die eigene Subjektivität bewusst zu machen.
Ein ständiges The Making of. Wie ist eine Geschichte zur Geschichte geworden? Oder wie ist sie komischerweise dann doch ganz anders geworden? Das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Redaktion Forschung, Kramer.
Hallo, Lydia hier. Du, ich möchte dir ein neues Thema vorschlagen. Ein Stück über die Grenzen des Storytelling.
Da kann man also auch hinkommen, wenn man eine tolle Geschichte erzählen will, die dann an der Realität ein wenig scheitert. Das Gute ist, dass sich daraus meist dann auch neue, auch nicht so schlechte Geschichten ergeben. Das war Breitband heute mit Katja Bigalke. Links und weitere Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de. So auch diesen letzten Song, den wir vor den Nachrichten und Rang 1 dem Theatermagazin spielen. Drift vom Cake Collective und ihrer Freshly Baked Download Compilation. Machen Sie es gut. Yeah, yeah, yeah.